Platz nehmen. Nur noch aus dir will ich leben, o Herr, aus der Quelle des Lebens. Mein Thema heute ist, lebe in der Gegenwart Gottes. Nicht irgendwo, sondern da, wo Gott präsent ist, wo Gott zu Hause ist, wo Gott sich abspielt, wo Gott passiert, wo Gott wirkt, wo Gott redet. Lebe in seiner Gegenwart. Das ist mein Thema. Zuerst einmal ganz schnell, ich lade euch ein für morgen. Wähle das Leben. 400 Millionen Europäer wählen, aber die wählen da irgendeine Partei, machen da irgendwo ein Kreuzchen. Wir wollen ganz anders wählen. Wähle das Leben. Wir haben uns für das Leben entschieden. Nicht, dass andere über uns entscheiden. Wir entscheiden über uns selber. Wir haben uns selbst gewählt. Und wir haben Gott gewählt. Also, wähle das Leben. Wird das Thema sein, was das auch immer ist. Also, ich werde da ein paar Texte aus dem Alten Testament nehmen, ganz besonders vom Josua. Erwählt, wer mir dienen wollt. Ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Das ist die Wahl. Und ich habe die Wahl schon getroffen. Ich muss doch nicht jedes Jahr wählen oder alle 4 Jahre oder wann auch immer ist. Ich habe schon gewählt, den Herrn. Und das andere ist Übriges, darüber werde ich auch ein paar Sachen sagen, aber dann morgen. Sonntag wird das Thema sein. Wunder sehen ganz anders aus. Ich möchte dich runterholen auf dem Teppich. Manche Leute haben Vorstellung von Wunder. Da steht ein Toter auf, da kommt ein Blitz aus dem Himmel, Feuer fällt auf, so auf die Erde wie jetzt beim Altar dort von Elia und verzehrt alles. Das sind Wunder. Nein, Gottes Wunder sind ganz anders. Nicht im Donner, nicht im Blitz und nicht im Erdbeben, sondern in einem stillen Säuseln lesen wir von Elia. Dort begegnet Gott, da wo du gar nicht denkst, Gott kommt durch die Hintertür. So zufällig, aber es gibt bei Gott keinen Zufall. Zufällig kommt er da vorbei. So, Wunder sehen ganz anders aus. Dann am Mittwoch haben wir wieder Gottesdienst. Und nächste Woche scheint ganz starke Woche zu werden. Am Mittwoch wird das Thema sein, weißt du, wer du bist? Eine Identitätsfrage. Wir fragen, wer wir sind, wo wir herkommen und was das Ziel unseres Lebens ist. Am Donnerstag ist Himmelfahrt. Da haben wir um 19 Uhr Gottesdienst und dann anschließend Taufe. Das ist fast ein Dutzend Täuflinge, wo sich angemeldet haben, auch hier aus unserer Mitte. Einige, die schon manchmal eine ganze Weile kommen und sich jetzt erst überlegen, ich sollte auch getauft werden. Und ich bin überzeugt, da werden bestimmt auch vielleicht der eine oder andere sein, da ganz spontan, während wir taufen, sich auch entschließt, ich will auch getauft werden. Kann auch durchaus passieren. Wir haben genug Taufkleider. Wir richten noch her, wenn es nicht ist. Oder so ein paar Leintücher, Loch reinstein, haben wir schon gemacht alles. Und dann einfach so in diesem Leintuch, Kopf raus und dann wird getauft. Wir taufen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und das ist was ganz Wichtiges. Die Taufe ist für mich so heilsnotwendig, so wichtig. Wenn du in den Himmel kommen möchtest, musst du getauft werden. Es gibt keinen anderen Weg, als über die Taufe begraben werden und auferstehen durch Jesus Christus oder in Jesus Christus. Lebe in der Gegenwart Gottes, lebe in der Gegenwartsform. Lebe jetzt, heute und hier. Das ist ganz wichtig. Lebe jetzt, heute und hier. Und zu wissen, Gott ist bei mir. Und zwar alle Tage bis an der Weltende. Da musst du nicht die Knöpfe abziehen und sagen, ist er da, ist er nicht da. Der Herr hat es versprochen. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Die Gegenwart Gottes ist eine Verheißung, eine Zusage, die wir mal wörtlich nehmen sollen. Ist aus dem jenseitigen Bereich. Gott dringt in das diesseitige Bereich, in das Diesseits hinein. Und es passiert, indem wir dann Impulse von Gott bekommen, das erlebst du. Du erlebst die Gegenwart Gottes und erfährst und dann sagst, da war der Herr da. Hier hat Gott gesprochen. Du erlebst seine Kraft. So, wir leben nicht in der Vergangenheit, sondern wir leben in der Gegenwart Gottes. Und das ist auch gleichzeitig Zukunft. Viele leben im falschen Zustand. Die denken, Gott ist immer ein Gott von irgendwie aus der Geschichte, eine historische Figur oder irgendein, ja, eine Vorstellung, eine Ahnung, eine Vermutung. Gott ist ein daseinender Gott. Das erste, was wie Gott sich im Menschen offenbarte, er sagte zu Moses, ich bin da. Einfach, gar nicht kompliziert. Ich bin da. Wer hat dich gesandt? Der ich bin da. Wer hat zu dir gesprochen? Der ich bin da. Wer hat dich lieb? Der ich bin da. Dieser daseinende Gott. So, lebe in der Anwesenheit Gottes, dass Gott immer gegenwärtig ist. Dafür müssen wir manchmal sorgen. Manchmal vertreiben wir sogar Gott durch unser rebellisches Wesen, unser Zorn oder unser Geistlosigkeit. In der Gegenwart Gottes leben heißt es immer zulassen, dass Gott anwesend sein kann. Dass Gott mithören kann, unsere Gespräche. Dass Gott mithören kann, unsere unsere Pläne und mit ansehen kann. Also immer in diesem Bewusstsein zu leben, Gott ist gegenwärtig. Egal, was du tust, diese Anwesenheit Gottes, verstehe, was das bedeutet. Und da kriegst du plötzlich Respekt und Furcht Gottes. Gott hört alles, auch die Gedanken. Und ich möchte nicht nur die Worte sagen, Gott kennt unsere Gedanken schon von Ferne. Ehe wir denken, hat er schon unsere Gedanken begriffen und erraten. Die Gedanken sind nicht so frei, wie wir manchmal denken und glauben. So, da kriegst du Respekt vor Gott. Also, wo ich das erfahren habe und das erlebt habe, bewusst erlebt habe, Gott sieht mich. Gott sieht mich, auch wenn ich ihn nicht sehe. Gott hört mich, auch wenn ich ihn nicht höre. Gott versteht mich, auch wenn ich ihn nicht verstehe. Er ist immer da, dieser daseiende Gott. Ich bin da. Und du, das bringt Achtung. Achtung. Weißt du, da kannst du nicht mehr leichtsinnig sein. Da kannst du nicht mehr gleichgültig sein. Der steht da und guckt zu. Der guckt dir auf die Finger. Da kannst du nicht mehr oberflächlich oder nachlässig sein oder lustlos, habe ich keine Lust. Du, Gott ist gegenwärtig, dieses Bewusstsein. Fang an, in dem Bewusstsein der Gegenwart Gottes zu leben. Er ist immer da. Ob ich krank bin oder gesund bin, arm bin oder reich bin, egal was passiert, er ist immer da. Er kennt mich, versteht mich. So, Gott wirkt zuerst einmal durch unser Bewusstsein, aber zuerst will er unser Unterbewusstsein erreichen. Und wir erkennen Gott, wir verstehen Gott und ich weiß, er ist da. Ich weiß nicht wo. Aber er ist näher als die Luft, die wir atmen. Er ist in uns. Preis Gott. Er ist näher als die Luft, die wir atmen. Er ist in uns. Christus in uns. Gott in uns. Der Heilige Geist in uns. Die Trinität in uns. Gott wohnt nicht in Tempeln und Häusern und Kirchen, Kathedralen und so weiter, von Menschenhänden gebaut, sondern er hat sich selbst ein Haus gebaut. Und das Haus, das bist du, das bin ich. Wir sind die Behausung Gottes. Was du nicht verstehst, und ich möchte einfach drüber bringen, du musst verstehen, Gott ist da. Immer. Wer bist du? Ich bin da. Er ist da. Und wenn du das verstehst, hast du sehr viel verstanden. Gott ist da bei jeder Arbeit, in jeder Schwierigkeit, in jeder Krise, in jeder Katastrophe. Gott ist da. Ob es mir gut geht oder schlecht geht, Gott ist da. Geschwister, was wir nicht verstehen, das ist auch nicht für uns. Und deshalb, du musst zuerst verstehen, und das ist für dich, Gott ist da. Halleluja. Preis dem Herrn. Er ist bei der Arbeit da. Auch wenn ich bei komischen Dienstherren bin, in falscher Firma bin vielleicht, oder wo der Chef sehr böse und grantig ist und mich herausfordert ständig, Gott ist da. Wenn du das verstehst, dann weißt du, ich bin nicht verlassen. Dann kannst du alles verarbeiten, dann kannst du alles verkraften, dann wird es dich nichts erdrücken, Gott ist da. Und wenn du fast in die Knie gehst, er greift ein, unterstützt dich, hilft dir. Das Wissen kann einen aufblähen, einen zugrunde richten oder in eine falsche Richtung treiben. Aber wenn du das richtig verstehst, Gott ist da. Du musst nicht viel verstehen, du musst nur die Gegenwart Gottes begreifen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, das ist okay, das ist ein bisschen weiter weg, aber dass er gerade in mir lebt, obwohl ich vielleicht gar nicht verdient habe, obwohl ich gar nicht so fromm bin, so würdig und so heilig. Gott lebt in uns, zerbrechliche Menschen. Das ist Gott. Das Wissen, dieses Verstehen, dieses Begreifen, die Gegenwart Gottes. Jemand hat gesagt, Gott ist hier vorbeigegangen und ich habe es gar nicht gewusst. Ja, so steht es in der Bibel einmal, als er an Moses vorbeigegangen. Ich wusste gar nicht, dass es der Herr ist. Und Gott ist gegenwärtig, wo du bist, nicht wo du nicht bist. Er ist immer da, wo du bist, wo ich bin, wo wir sind. Ich komme nachher auf ein paar andere knifflige Sachen über die Gegenwart Gottes, was Gott mir so erschlossen hat, was mir groß geworden ist. Es ist so wichtig, dass du Bibelstellen richtig verstehst, richtig kapierst und richtig umsetzt. Falsch verstandene Bibelstellen ist tot für dich. Falsch verstanden, Bibelstellen. Deshalb verstehe die Bibelstellen richtig. Wenn du die Bibel liest, bitte Gott um Verständnis. Und wenn du nicht verstehst, leg zur Seite. Lass es mal liegen. Vielleicht 3 Wochen, 3 Jahre, 30 Jahre. Irgendwann kommst du drüber hinweg und du wirst begreifen. Falsch verstandene Bibelstellen. Von der Gegenwart Gottes auch. Weißt du, solange du noch gar kein Auge hast, kein Ohr hast, kein Herz hast, kein Nerv dafür hast, wirst du auch nicht begreifen. Aber erst wenn du das alles hast, bekommst du auch den Durchblick. Aha, das ist so. Gott wird dich niemals überfordern mit seiner Gegenwart. Oh Herr, hör auf zu segnen, ich verkraft nicht mehr. Weißt du, Gott wird dich nicht so stark segnen, dass du nicht verkraftest. Er wird immer so mit dir arbeiten und mit dir umgehen, dass du Freude an ihm hast. Habe deine Lust an dem Herrn und er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Menschen überfordern dich, aber Gott wird dich niemals überfordern. Oder du selbst überforderst dich manchmal. Du denkst, ich muss mehr beten, mehr singen, mehr loben, mehr in die Gemeinde gehen. Nein, überfordere dich nicht. Lebe in der Gegenwart Gottes, was das immer heißt. Jakob und diese Himmelsleiter auf der Flucht, er war eigentlich auf einem ganz schlimmen Weg. Er hat seinen Bruder betrogen und trotzdem begegnet ihm der Herr, weil es Gott die Liebe ist. Gott begegnet uns und er trägt uns nichts nach. Seine Gegenwart ist keine Belastung für uns oder ein Druck. Jetzt kann ich nicht mehr schlafen, Gott ist gegenwärtig. Nein, da schläfst du wie ein Murmeltier, weil Gott den Seinen im Schlaf gibt. Da kannst du erst richtig schlafen. Gott überfordert uns nicht. Wenn Gott dir eine Last auflegt, dann hilft er auch, die zu tragen. Weißt du, Gott legt dir keine unnötigen Spannungen, die dir nichts nützen, auf. Gott legt nur Dinge in dein Leben hinein, die dich weiterbringen, dich befördern, dich motivieren. Gott ärgert uns nicht. Weißt du, die Gegenwart Gottes ist nicht provozierend, sondern erquickend. Herr, hier ist gut sein. Lasst uns ein paar Hütten bauen. Dir eine, Moses eine und Elia eine. Denk nur an den Berg der Verklärung. Verstehst du? Ja, erleben Petrus und die Brüder, die dort oben waren, erleben die Gegenwart Gottes. Herr, hier ist gut sein. Wenn du irgendwo bist und dich nicht wohlfühlst, das war nicht die Gegenwart Gottes. Die Gegenwart Gottes gibt dir ein gutes Gefühl. Hier ist gut sein. Deshalb, in einer Gemeinde oder in einem Gottesdienst oder im Hauskreis, egal wo du bist, wenn du dich nicht wohlfühlst, Gänsehaut kriegst und die Haare stehen und was weiß ich, dann ab, verstehst du, dann, du weißt, das ist kein guter Geist. Gottes Gegenwart ist erfrischend, erquickend, erfreuend. Das schenkt Frieden. Da kannst du dich richtig vergnügen. Mir ist wohl in dem Herrn. Da hast du deinen Spaß am Herrn, hab deine Lust am Herrn. Gottes Gegenwart. Und jetzt pass auf. Ich will dir ein paar Sachen dir sagen, was Gottes Gegenwart nicht ist, genauso wie ich sagen werde, was wahre Wunder Gottes ist in den nächsten Tagen. Gottes Gegenwart ist nicht in irdischen Dingen und hat nicht viel oder überhaupt nicht mit irdischen Dingen zu tun. Überhaupt nicht mit irdischen Dingen zu tun. Hat nichts zu tun mit unserer Gesundheit, hat nichts zu tun mit unserem Job, hat nichts zu tun mit unserem irdischen Leben, dem Alltag, hat nichts zu tun. Gottes Gegenwart ist in uns und zwar im geistlichen Bereich. Er hat nur was mit meiner Seele zu tun und mit meinem Geist. Also mit mir selber. Das ist die Gegenwart Gottes. Nicht, dass ich auch dann nachher andere nochmal manipuliere. Gott ist gegenwärtig, lasst uns jetzt das und das tun. Nein, das ist für dich. Wenn der Geist Gottes redet zu dir, dann redet er zu dir persönlich und nicht zu anderen Leuten. Die Gegenwart Gottes ist immer personenbezogen. Mit dir, mit mir. Wo zwei oder drei zusammenkommen in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Du siehst also, da kommen drei Personen oder zwei Personen im Namen Jesu zusammen und da ist er gegenwärtig. Die Voraussetzung für die Gegenwart Gottes, da wo wir zusammenkommen in Jesu Namen, ist ganz arg wichtig, nicht wegen Gott, dass wir kommen. Und ich will dir vielleicht etwas schockieren und dir sagen, es geht nicht um Gott bei der Gegenwart Gottes, sondern um die Gegenwart Jesu. Ist Jesus da? Jesus sagt, da bin ich mitten unter ihnen. Nicht Gott. Gott ist überall da. Aber Jesus ist er da. Der Sohn und der Heilige Geist. Da, wo der Sohn ist, da wird auch der Vater sein. Automatisch. Aber der Vater kommt nur durch den Sohn zu uns. Das ist, wie wir die Gegenwart Gottes erleben. Wer den Sohn nicht will, kriegt auch den Vater nicht. Und auch den Heiligen Geist nicht. Ganz einfach. Jesus sagt, ich und der Vater, wir sind eins. Wer mich sieht, der sieht auch den Vater. Ich und der Vater, wir sind eins. Jesus hält sich an das, was der Vater ihm gibt, was der Vater ihm zeigt, wie der Vater ihn führt. An das hält sich Jesus strikt. Und deshalb, wenn du Gott erleben willst, die Gegenwart Gottes erleben willst, musst offen für Jesus sein. Sobald du Jesus ablehnst und sagst mit diesem, ich an Gott glaube ich, aber nicht an Jesus und nicht an sein Bodenpersonal. Gott wirkt durch seinen Sohn und durch sein Bodenpersonal, wer das auch immer ist. Gott hat uns die Fülle geschenkt und die hört nicht auf. Es geht weiter, diese Lawine des Segens. Die Gegenwart Gottes ist mehr als nur gute Stimmung, dass wir viel Spaß haben äußerlich. Nein, es ist etwas Innerliches. Die Gnade, ich erlebe die Gnade, die Ruhe, den Frieden in Gott, diese Entspannung in mir. Und das kann jeder Mensch erleben und erfahren. Weißt du, sozial und humanitär und menschlich, das können wir alles erreichen. Dazu braucht man Jesus nicht. Wir brauchen Jesus, um den inneren Frieden zu bekommen. Geistlich kann man nur Menschen dienen in der Kraft des Heiligen Geistes, in der Kraft Gottes, in der Salbung, in der Gegenwart Gottes, wenn Gott gegenwärtig ist. Deshalb, ich ermutige die Menschen nicht nachher irgendwie zu Hause, komm, bete mit mir. Nein, am besten, wir sollten in der Versammlung beten. Da ist die Zeit zum Beten. Und nicht nachher nach der Versammlung noch da irgendwo in der Ecke und dort in der Ecke. Nein, Jesus sagt, wo zwei oder drei zusammen sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Und da sollen wir alle Register ziehen und sagen, Herr, ja, ich will dich erleben. Gott ist in der Gemeinde gegenwärtig. So, man kann nur erfolgreich, siegreich und ein Überwinderleben führen, wenn man sich bewusst ist der Gegenwart Gottes. Und in der Versammlung sind wir der Gegenwart Gottes uns bewusst. Ich will nicht irgendwie eine Organisation hervorheben. Nein, Jesus sagt, wo zwei oder drei zusammenkommen in meinem Namen. Da müssen nur Leute zusammenkommen, die einfach sagen, ich will Jesus, ich will Jesus, ich will Jesus. Und alle drei wollen Jesus und die kriegen auch Jesus. Und die erleben auch Jesus. Die bekommen Sinn in ihrem Leben plötzlich durch Jesus. Du kannst menschlich gut leben, auch ohne der Gegenwart Gottes. Ganz gut leben. Aber das ist alles nur für das zeitliche Leben, das vergängliche Leben, das irdische Leben, das materielle Leben. Und erst die Gegenwart Gottes, wenn du in Jesu Namen zusammengekommen bist, dann hast du etwas für die Ewigkeit. Für den Rest deines Lebens. Sonst ist es nur hier. Wenn dieses Leben vorbei ist, ist auch die Freude vorbei, der Spaß vorbei. Da bleibt nicht viel übrig. Deshalb die Gegenwart Jesu, die Gegenwart Gottes, die Gegenwart des Heiligen Geistes ist etwas fürs Jenseits. Verstehen wir das? Für die Seele, für den Geist. Und natürlich wird der Körper profitieren. Herr, hier ist gut sein. Aber wenn die Gegenwart des Herrn nicht da war, dann vergeht alles. So wie gewonnen, so zerronnen. Hast gekämpft, gerungen, gebetet. Und es war nur für den Augenblick. Die Gegenwart Gottes ist für die Ewigkeit, für das Jenseits, für drüben. Die Gegenwart Gottes ist da, dass du was für die Ewigkeit hast. Sammelt euch Schätze, die im Himmel sind, die unvergänglich sind. Das Leben, das du für die Ewigkeit lebst, kannst du nur leben, wenn Gott dir beisteht. Und wisst ihr, wir sammeln ja in unserer Gemeinde immer zwei Opfer, sonntags meistens. Das eine für normal, für den Gottesdienst, der Zehnte und Opfer und all dergleichen. Und dann gibt es ein extra Opfer für die Mission, für das Reich Gottes. Die zweite Meile. Gott hat mir irgendwo mal aufgeschlossen, die zweite Meile in unserem Leben ist so wichtig, dass wir extra leben in der Gegenwart Gottes, bewusst für Gott was tun, was wir nicht nötig hätten. Ein extra Opfer, ein extra Weg. Die zweite Meile, die muss ich nicht gehen, aber die gehe ich trotzdem. Die Gegenwart Gottes erleben wir in der Extrameile. Das Erste, du musst deinen Weg gehen, du musst deine Arbeit tun, du musst dein Opfer bringen. Das ist normal, aber etwas, was immer zusätzlich ist, was du gar nicht musst, was von dir auch niemand verlangt. Extra Liebe. Und weißt du, was die Extra Liebe ist? Die Feindesliebe. Liebet eure Feinde, nicht eure Freunde. Die Freunde liebst du sowieso, das ist normal, dass du deine Brüder und Schwestern liebst. Aber deine Feinde und diese extra Liebe, das ist, was in der Ewigkeit zählt. Das, was wozu du die Gegenwart Gottes brauchst und wozu Gott dir Gnade schenkt. Extra Liebe, dass du den komischen Kerl, diesen Verbrecher lieben kannst. Ja, dass du ihm vergeben kannst. Am meisten Nutzen bringt dir, was du extra tust. Da hast du Freude, da wirst du extra, ja, vergnügt und wirst auch extra belohnt, was du extra tust. Ich denke nur an die klugen Jungfrauen. Und das ist, wie sie in der Gegenwart Gottes kamen, in die Hochzeit des Herrn. Sie haben ein extra Gefäß mitgenommen. Es hat ihnen nicht ausgereicht, nur, dass ich gerade jetzt für den Augenblick Licht habe, dass ich erleuchtet bin, dass ich jetzt weiß, wo es lang geht. Nein, sie haben zusätzlich Öl mitgenommen, extra Öl. Das hätten sie nicht gebraucht. Aber sie haben sich gedacht, vielleicht kommt der Herr nicht so schnell und der Bräutigam und das Verzieren, wir brauchen extra Öl. Das extra. Ein extra Gefäß, das ist, wo der Segen liegt. Das Geheimnis des Segens lag bei den Jungfrauen auf das extra Gefäß, nicht auf ihr Licht. Alle waren Jungfrauen, alle sind dem Bräutigam entgegengegangen, alle sind schläfrig geworden. Aber der Unterschied war, sie hatten ein extra Gefäß. Jesus lehrte immer wieder, extra Glauben. Weißt du, die Juden haben an Gott geglaubt, das war kein Kunststück. Die Juden waren sehr fromm und sehr religiös. Aber dann sagt Jesus zu manchen Leuten, solchen Glauben, was die Frau da hatte, was der hatte, solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Du siehst also, Jesus sucht immer den Extra-Glauben. Solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Die glaubten an das Gesetz, die glaubten an Rituale, an Moses, die glaubten an die Offenbarung Gottes, aber sie hatten nicht diesen Glauben an Jesus. Herr, wenn du ein Wort sprichst, mein Knecht wird gesund. Und es bezog sich immer auf Jesus. Und wenn ich könnte ihn berühren, diese Frau, diese Blutflüssige, dann wäre ich gesund. Also dieser extra Glaube bezog sich immer auf Jesus. Nicht nur an Gott. An Herrgott glaubt auch der Teufel und zittert noch dabei. Aber an Jesus. Jesus ist seine Konkurrenz. Jesus ist sein Widersacher. Mit Jesus hat er Angst. Jesus von Nazareth, Sohn Gottes, Sohn Davids, warum bist du gekommen, uns vor der Zeit zu quälen? Vor Gott hat der Teufel keine Angst. Den hat er ausgespielt, Gott hat ihn rausgeworfen, aber Jesus ist jetzt auf diese Welt gekommen, um die Werke Satans zu zerstören. Und vor dem hat er Angst. Und deshalb ist so wichtig, die Gegenwart Gottes wird durch Jesus erlebt, hier auf dieser Erde. Und wir jagen dem Teufel Schrecken ein durch Jesus, indem wir den Namen Jesus gebrauchen, viel mehr gebrauchen. Lebe in der Gegenwart Jesu, in dem Bewusstsein, Jesus ist da. Was hat Jesus seinen Jüngern gesagt? Ich bin alle Tage bei euch, bis an der Weltende. Und nimm das buchstäblich, wörtlich. Und nicht nur Gott ist gegenwärtig, Gott ist sowieso da, das ist kein Problem. Aber dass Jesus da ist, die Tür zum Vater, der Schlüssel zu Gott. Solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Die haben alle an Jesus geglaubt, sich an Jesus festgehalten, sich an Jesus festgemacht, diese Sache. Wie heißt es in der Bibel, die da glauben an Jesus, die da glauben an mich, die werden in meinem Namen das und das und das und das tun, die da glauben. Und die nicht nur an Gott glauben. Leute, wir müssen aufhören, diesen Herrgottsglauben. Das ist ein Allerweltsglauben. Dieser Allerweltsglauben bringt uns nicht weit. Das ist kein großes Kunststück. Ja, Gott ist der Schöpfer, Gott ist der Erhalter, alles hat Gott. Nein, wir müssen den Vater kennenlernen durch Jesus Christus. Und das ist der Weg, das ist die Wahrheit. Jesus lehrte uns, in seinem Namen zu beten, in seinem Namen zu bitten, in seinem Namen zu dienen, alles, was ihr in meinem Namen tut. Und dann kommen die Leute an jedem Tag und haben wir nicht in deinem Namen das und das und das getan. Geschwister, es ist noch wichtig, dass wir nicht nur im Namen Jesu was tun, sondern mit Liebe. Und zwar sogar zu den Geringsten uns halten, was einer den Geringsten meiner Brüder getan hat. Haben wir nicht in deinem Namen das und das getan? Nicht nur Theorie und nicht nur leere Worte, sondern auch praktische Taten in dem Namen Jesu. Jesus lehrte uns und zeigte uns, wie man liebt. Was ihr der Geringsten einem getan habt, das habt ihr mir getan, in meinem Namen. Satan greift uns an. Warum? Damit wir die Dämonen nicht in Jesu Namen austreiben. Die Dämonen wissen, wir müssen gehen im Namen Jesu. Denn Jesus hat gesagt, in meinem Namen werdet ihr Dämonen vertreiben. Böse Geister, negative Gedanken. Das sind also diese gehörnten Masken, die hinter uns her sind. Die sind leblos, geistlos, aber die erschrecken uns. Da war mal was. Die Verletzungen und vieles andere mehr, die werden zu Dämonen dann irgendwie. Die Dämonen reagieren nicht auf Gott. Die haben vor Gott keinen Respekt. Die wollten Jesus vom Thron stürzen. Und die wollten Gott vom Thron stürzen, die Teufel und Satan. Deshalb, sie haben vor Gott keinen Respekt. Aber Jesus, da zittert die Hölle. Geschwister, das ist so wichtig. Lebe in der Gegenwart Gottes. Lebe in dem Bewusstsein, Jesus ist hier. Jesus ist bei mir. Jesus hält mich. Satan hat Gott beleidigt, aber Jesus hat ihn besiegt. Und deshalb kann Satan Jesus nicht verkraften. Deshalb haben die Juden verboten, ihr könnt von Mose sprechen, von Gott sprechen, könnt von allem sprechen, aber nicht im Namen Jesu. Bitte redet nicht mehr weiter im Namen Jesu. Die Juden wollen nichts von Jesus hören, der Teufel will nichts von Jesus hören. Satan fürchtet sich vor Jesus, weil er von ihm überwunden wurde. Und wird ständig. Dämonen, Satan und so weiter, sie haben vor Jesus hohen Respekt. Als die Geschichte da mit den Söhnen von Skephas war, die dann den Teufel austreiben wollten, von Paulus wissen wir, Jesus kennen wir, aber wer seid ihr? Du siehst, wir müssen Jesus genauso gut kennen wie Paulus. ihn gekannt hat. Und muss Jesus genauso begegnet sein, wie dem Paulus Jesus begegnet ist. Von Paulus wissen wir. Aber wer seid ihr? Ihr seid nur Söhne eines hohen Priesters. Religiös. Lebst du wirklich in der Gegenwart Gottes? In der Gegenwart Jesu? Lebst du wirklich unter dem Namen Jesu? Ist der Name Jesus über dein Leben geschrieben? Wir singen wieder, weil Jesus lebt, lebe ich auch morgen. Nicht weil Gott lebt, weil Jesus lebt. Ich will euch nur ein bisschen differenzierter, dass ihr die Sachen seht. Du wehrst satanische Angriffe ab und nur in dem Namen Jesu. Nicht im Namen Gottes, geh weg. Der Teufel sagt, guten Tag. Was, Gott? Den kenne ich ja auch schon von alters her. Aber dann im Namen Jesu, das ist das Novum. Alles andere ist zwecklos und nutzlos, wenn du den Namen Jesus nicht gebrauchst. Deshalb alles, was ihr in meinem Namen bittet, da haben wir göttliche Autorität in dem Namen Jesu. Krankheiten, auf Kranke sollt ihr die Hände legen in meinem Namen. In meinem Namen sollt ihr neu sprechen, neue Sprachen haben. In meinem Namen sollt, wenn ihr etwas Tödliches, Giftiges, Verletzendes trinkt, wird es euch nicht schaden. Jesus sagt, in meinem Namen werdet ihr wirken. Nicht im Namen Gottes. Im Namen Gottes sind keine Wunder geschehen, aber die Leute staunten, wie konnte Gott diesen Jesus benutzen bei den Heilungen, bei den Befreiungen, bei der Brotvermehrung, bei der Stillung des Sturmes. Jesus ist es, durch den Gott sich hier manifestiert. Deshalb, wer den Namen des Herrn anruft, steht extra in der Bibel, den Namen des Herrn, der wird gerettet werden. Dem wird geholfen. Die Jünger Jesus sind Jesu Nachfolger gewesen. Sie hörten auf Jesus, sie kannten seine Stimme. Eine andere Stimme ignorierten sie. Sie wollten mit den anderen nichts zu tun haben. Deshalb, die Gegenwart Gottes erlebst du nur durch Jesus. Und wenn du irgendwo bist und du nicht zu Jesus beten darfst und kannst, vergiss es, sag auf Wiedersehen, ich suche mir einen anderen Verein. Der Name Jesus. Der ist von Gott offenbart und du sollst ihn Jesus nennen und er wird sein Volk von ihren Sünden selig machen, hat der Engel gesagt. Eine ignorierte Stimme Jesu ist der Anfang der Katastrophe. Es geht bergab. Wenn du den Namen Jesus ignorierst, baust du geistlich mehr und mehr ab. Dann tust du Dinge, die Gott gar nicht befohlen hat. Und was Gott befohlen hat, das erfahren wir immer durch Jesus. Er war die Stimme Gottes, die Offenbarung Gottes, das fleischgewordene Wort. So, viele Leute tun Dinge, die Gott ihnen nicht gesagt und nicht befohlen hat. Und weil sie den Namen Jesu nicht angerufen haben, nicht den Namen Jesu angesetzt. Weißt du, sie werden in meinem Namen in neuen Sprachen sprechen, weissagen. Wenn Leute nicht im Namen Jesu reden, die reden Quatsch zusammen. Unsinn. Weißt du, oder im Namen Jesu, wenn sie nur heilen, ich habe heilende Hände. Verstehst? Das ist Unsinn. Wir haben keine heilende Hände. Der Einzige, der heilende Hände hat, war Jesus, diese durchbohrten Hände und durchbohrten Füße. Wir können nur im Auftrag Jesu, im Namen Jesu heilen und dienen. Alles andere ist Zauberei, weiße Magie. Die meisten Leute haben keine Ahnung, was weiße Magie ist. Weiße Magie spielt mit Gott, mit Bibelstellen, mit Dreieinigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Mit der Bibel und was weiß ich, mit Kreuz und Weihrauch. Weiße Magie ist religiös, schwarze Magie ist dämonisch. 6. und 7. Buch Mose. Aber weiße Magie, die Arbeit mit der Bibel. Und das ist ohne Gottes Gegenwart, ohne Befehl und Auftrag des Herrn. Gott muss uns gesagt haben, du geh hin, leg ihm die Hände auf und er wird geheilt werden. So wie Saul von Tarsus, dass seine Augen geöffnet wurden. Wunder und Zeichen passieren, wenn er uns sendet und er uns sagt, so wie Maria, was er euch sagt, das tut. Wenn du Gott folgen willst, Gott erleben möchtest, Gottes Segen, Gottes Führung haben willst, dann musst du anfangen, Jesus zu folgen. Das ist ganz einfach. Gott hat noch kein Mensch gesehen. Gott hat noch kein Mensch erlebt. Aber Jesus ist die Offenbarung Gottes. Er war beim Vater, er kam vom Vater, hat uns alles vom Vater erzählt, unseren Vater verklärt. Ich habe den Vater groß gemacht, sagte Johannes 17. So, und sie folgten Jesus. nach seiner Anleitung. Und so kamen sie zu Gott, der das Universum, das alles geschaffen hat. Viele Menschen suchen, vor allem auch in der Esoterik, übersinnliche Kräfte, übernatürliche Kräfte. Die Gegenwart Jesu ist das, was uns zu übernatürlichen Menschen macht. Die total anders reagieren, als die ganze Welt reagiert. Wir lieben, während die anderen uns schlagen. Verstehst du, so sieht es aus. So, die Apostel, die Jünger Jesu, sie haben alles aus der Hand Jesu genommen und sie haben nur getan, ist der Herr dabei, kann sich der Herr hier verherrlichen, wird hier Jesus groß gemacht mit unseren Gebeten. Führt das zu Jesus. Meine Predigt ist für die Katz. Wenn ich die Menschen nicht zu Jesus führe, möchte ich aufhören zu predigen, mache ich nicht mehr weiter. Ich möchte die Leute nicht in die Gemeinde bringen. Das ist nicht mein Ziel und mein Zweck, Leute nur in die Gemeinde zu bringen. Ich möchte die Leute zu Jesus bringen. Und dann müssen sie selber laufen, wenn sie dort angekommen sind. Weißt du, wir sind nur Mitarbeiter und er ist der Arbeiter, der dann an uns arbeitet, der dann uns formt und prägt. Wir müssen zu Jesus die Menschen führen. Eine lebendige Gemeinde führt die Menschen immer zu Jesus. Eine tote Gemeinde führt zur Organisation, Mitgliederausweis. So. Menschen, die Gott dienen, die leben für Jesus und die tun es um Jesu willen. Die Gegenwart Gottes ist so viel mehr als nur irgendwie komische Erfahrungen, Gänsehaut. Heißen Strom, kalt von unten oder kalt von oben oder warm von unten und warm von oben. Weißt du, die ganze Gefühlsstimmungen. Die Gegenwart Jesu ist viel mehr. Um Jesu Willen. Leiden um Jesu Willen. Um Gottes Willen hat noch niemand gelitten. Aber um Jesu Willen haben schon alle, die Jesus lieb gehabt haben, gelitten. Und wir müssen bereit sein, um Jesu Willen zu leiden. Die Arbeitsstelle zu verlieren, um Jesu Willen. Die Wohnung zu verlieren, um Jesu Willen. Weil wir möchten keine Christen bei uns zu Hause haben, in unserem Haus. Nicht, weil du zu viel Krach machst und zu laut singst. Wenn du da die Wohnung verlierst, verlierst du nicht um Jesu Willen die Wohnung. Aber wenn du Christ geworden bist und du sanftmütig und demütig bist wie Jesus und so lebst, so still und gottgefällig und dann die Wohnung verlierst, dann hast du die Wohnung um Jesu Willen verloren. Interessant ist auch bei den Aposteln, was sie taten. Sie taten nur aus Liebe zu Jesus. Das ist Leben in der Gegenwart Gottes, aus Liebe zu Jesus. Du weißt nichts, verstehst nicht, aber weil du Jesus lieb hast, willst du das Beste für ihn, das Angenehmste für ihn. Lebe in der Gegenwart Jesu. Und er ist anwesend, wo zwei oder drei sich in seinem Namen versammeln. Nicht im Namen von Matutis oder von der Kirche oder einer Organisation, sondern im Namen Jesu. Warum bist du da? Nur um mich zu hören? Oder bist du hier, um Jesus zu hören? Wem möchtest du Gefälligkeit machen? Mir oder möchtest du Jesus eine Gefälligkeit machen? Es geht um die Gefälligkeit, dass wir Jesus sie machen und Jesus dienen. Also Gemeinde, wo zwei oder drei sind, da ist Gott gegenwärtig, Jesus gegenwärtig durch seinen Heiligen Geist. Und wer Jesus begegnen will, der muss in die Gemeinde gehen. Wenigstens, wo zwei Leute noch sind, zwei andere als er. Und das ist, da wird ergänzt, weil Jesus kommt nicht pur, sondern Gott ergänzt sich durch deinen Bruder, deine Schwester. Denn der hat das, was du nicht hast, was dir fehlt. Im Gottesdienst musst du kommen, wenn du Jesu Gegenwart erleben willst. Nur dort kannst du Jesus treffen. Guck mal, der Thomas sagt, ich glaube nicht an den Auferstandenen, kann gar nicht glauben. Es sei denn, ich lege meinen Finger in seine Wundenmale. Und dann war er dabei, mal versammelt in der Gemeinde. Und dann kam Jesus extra in der Gemeinde für ihn. Und sagt, Thomas, ich bin's, komm mal her. Leg mal deine Finger in meine Wunden. Aber das passierte in der Gemeinde, liebe Geschwister. Gottes Gegenwart, Jesu Gegenwart passiert in der Gemeinde. Plötzlich wirst du rausgerufen. Es kann sein, dass die ganze Predigt nur für den Thomas ist. Das ganze Wunder nur für den Thomas ist. Und wir lesen so, dass es nur für den Thomas gewesen ist. Und mein Herr, mein Gott. Und nur da fing er an, Gott zu loben und zu preisen. Dann geriet er in Anbetung, in Ekstase. Emmausjünger, auch wiederum. Sie gehen zusammen und dann sitzen sie beim Abendessen. Und Jesus nimmt das Brot und bricht. Und dann erkennen sie, das ist doch der Herr, wo zwei oder drei sich versammeln in meinem Namen. Beim Abendessen. Und du siehst, was da passiert. Ja? Der Auferstandene hält sich immer in der Gemeinde auf. Da treibt er sich rum. Ja, lies mal die Offenbarung. Unter den sieben Leuchter, den sieben Gemeinden, da geht Jesus hin und her. Da ist er gegenwärtig. In der Gemeinde. Also wenn du Jesus erleben willst, nicht zu Hause bleiben. Es gilt das Wort Gottes, was es heißt. Weißt, wo zwei oder drei zusammenkommen, in meinem Namen. Wegen Jesus. Es ist nicht ausschlaggebend, was du denkst und fühlst oder was dir recht ist. Nein, es ist wichtig, was hat er gesagt, sein Befehl. Und lehret sie alles halten, was ich euch befohlen habe, sagt er. Was im Gottesdienst nicht passiert, ob ihr glaubt oder nicht, passiert nicht. Guck mal, Jesus hat immer in Gottesdiensten gewirkt. Egal, ob es noch auf dem Berg war, egal, ob es vom Schiff aus war, er hat immer von Gottesdienst ausgewirkt. Und da sind Menschen geheilt worden, Menschen gesegnet worden, Menschen von Gott berührt worden. Und der Glaube kommt aus der Predigt. Gut, man kann auch vor zwei Leuten predigen. Und durch die Predigt kommt, teilt sich Gott mit, durch die Botschaft. Der Glaube kommt durch die Predigt, Römer 10, 17. Der Heilige Geist wurde ausgegossen, als sie einmütig beieinander waren. Auch wieder in der Gemeinde, in der Gemeinschaft. Da war auch die Maria sogar noch dabei. Der neutestamentliche Glaube ist keine Privatsache, so für Individualisten, Eigenbrötler oder Außenseiter. Der Glaube des Neuen Testamentes ist, wo zwei oder drei zusammen sind. Weißt du, der Glaube ist nichts für den einsamen Wolf, der jetzt irgendwo auf der Jagd geht. Nein, wenn es Rudel ist, der Glaube Jesu. Gemeinsam sind wir stark, unschlagbar. Und die Bibel spricht immer vom Leib des Herrn. Und deshalb in 1. Korinther 11 vom Abendmahl, viele sind krank, viele sind schwach, viele sind sogar gestorben oder eingeschlafen, geistlich tot, weil sie den Leib des Herrn nicht unterscheiden können. Und der Leib des Herrn ist, wo die Gläubigen beieinander sind. Die Gegenwart Jesu muss verstanden werden. In Johannes 1, Vers 19 bis 28, könnt ihr zu Hause durchlesen. Johannes 1, Vers 19 bis 28. Johannes steht am Jordan in Bethanien dort und tauft. Und dann sagte er, ist mitten unter uns, der Meister, Jesus. Guck mal, Johannes der Täufer hat Jesus schon gekannt im Mutterbauch. Da hüpft er und jubelt, wird erfüllt vom Heiligen Geist. Aber die Gegenwart Jesu fing mit der Taufe an. Deshalb ich betone auch, die Taufe ist ein ganz wichtiger Akt. Da beginnt dein Dienst, deine Vision, dein Auftrag, deine Mission, deine Sendung. Der unter uns ist, der ist schon da. 1. Johannes 1, Vers 19 und folgende Verse. Er ist schon da, die Gegenwart Jesu. Der ist schon da, der ist schon unter uns. Eigentlich heißt es richtig übersetzt, der wirkt schon unter uns. Während Johannes tauft, wirkt Jesus schon unter ihnen. Und dann sagt er, als Jesus dann an der Reihe kommt, ich möchte auch getauft werden, dann sagt er, das ist das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. In Johannes 1, in diesen Versen 19 bis 28, da wird beschrieben, Jesus bringt das Heil Gottes. Hier wird Gott erwartet. Er ist schon mitten unter uns. Johannes fiebert. Michelangelo stellte den Johannes den Täufer dort am Jordan mit gläsernen Augen, als er betrunken wäre, im Ekstase, im Rausch wäre, als er seinen Finger zeigt auf das Lamm Gottes. Und so ist es. Er war berauscht, erfüllt von Jesus. Er ist schon mitten unter uns, unter euch. Nicht nur unter uns, sondern unter euch, unter den Täuflingen. Er ist schon da. Und hier empfängt dich Jesus. Hier empfängst du die Herrlichkeit Gottes. Und hier öffnet sich plötzlich der Himmel. Und die Taube kommt in Form des, als Bild für den Heiligen Geist und die Stimme vom Himmel. Das ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. Und guck mal, auch als die 3000 an Pfingsttage sich bekehrten, sie wurden getauft und sie wurden hinzugetan zu der Gemeinde, die da gläubig wurden. Das ist ein anderer Akt. Aber Gott baut sein Reich, seine Gemeinde und da offenbart sich Jesus. Die Frage ist, hast du schon deinen Platz in der Gemeinde im Reich Gottes gefunden? Nicht nur einen Sitzplatz, sondern deinen Platz, was es auch immer ist. Manchmal braucht man jahrelang, bis man den Platz findet. Was hat Gott mir zugedacht? Und ganz am Anfang wird Gott vielleicht für dich nur den Platz zugedacht haben. Bete, unterstütze im Gebet, so gut du das kannst. Oder Finanzen, unterstütze es, wenn du das kannst. unterstützt durch deine Gegenwart. Weißt du, du glaubst gar nicht, wie deine Gegenwart, deine Anwesenheit wichtig ist. Manche Leute denken, ja, ich bin nur im Geist bei denen. Vergiss es. Der blinde Bartimäus wurde hellwach, als er hörte die Schritte und sagte, was passiert denn da? Wo gehen die Leute hin? Dann sagen die Leute von Jericho, Jesus kommt vorbei. Um Himmels Willen, ja, Jesus. Und dann fing er zu schreien, Jesus von Nazareth, Sohn Davids, erbarm dich meiner. Als er hörte, dass so viele Leute hingehen, wo niemand hingeht, dann denken die Leute, da ist nichts los. Da passiert nichts. Das ist aber so wichtig. Unser Gegenwart, unsere Anwesenheit schon, deine Anwesenheit bringt schon die Gegenwart Gottes in die Versammlung. Denn du kommst ja in der Erwartung, dass Gott zu dir redet. Womöglich mit mir etwas anstellt, wie beim Thomas. Thomas, komm mal her. Ich will dir begegnen. Der ist schon mitten unter euch. Nein, wie heißt es? Mitten unter euch steht der, den ihr noch nicht kennt. Er hat's gekannt, Johannes. Der ist ja verwandt sogar mit Jesus. Den ihr noch nicht kennt. Aber der steht schon da. Und ich sag dir, Jesus erwartet uns im Gottesdienst. Um uns zu segnen. Um uns zum Segen zu machen. Nicht nur, dass wir gesegnet werden, sondern eigentlich Gottes Plan ist, du sollst ein Segen sein. Und dann wirst du wieder zurückgesegnet. Ein Feedback haben. Wie erlebt man die Gegenwart Gottes? Ich muss geben und dann kriege ich was. Wenn ich nichts gebe, kommt auch nichts raus. Viele haben keine Ahnung von der Gegenwart Gottes. Wie funktioniert das? Und wo erlebt man sie? Wann erlebt man sie? Manchmal musst du warten, bis Gott sich offenbart. Sucht mich, so werdet ihr mich finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Sie suchten hier und da und der Meister ruft dich. Und plötzlich bekommst du den Ruf und plötzlich bist du in der Gegenwart hineingestellt, in der Gegenwart Gottes. Und Gott sagt, jetzt, hier, ich möchte etwas sagen, lauf nicht den falschen Christusen nach. Es gibt so viele falsche Messiasse, so viele falsche Heilande, so viele falsche Heiler, so viele falsche Christusse. Lauf den Leuten nicht nach, die so gerne Christusse sind. Das sind alles Ersatzchristusse. Such das Echte. Suche Jesus und sein Licht, hat Augustinus gesagt. Alles andere hilft dir nicht. Suche Jesus und sein Licht. Johannes der Täufer kannte ihn schon im Mutterleib, schon von frühesten Kindheit. Sie sind zusammen aufgewachsen wahrscheinlich, Johannes und Jesus. Die waren nur ein halbes Jahr auseinander. Etwa. So, Johannes sagt, er kennt. Ich kenne ihn. Der ist schon mitten unter euch. Ich kenne ihn sehr gut. Und deshalb kannst du auch anderen nachher diesen Jesus vermitteln. Aber zuerst musst du Jesus kennen. Nur wer selbst Jesus gut kennt, kann auch anderen Jesus gut beschreiben. Wenn er das nicht kennt, kann er ihn nicht beschreiben. Deshalb, zuerst musst du ihn kennen. Du musst auch im Heiligen Geist gehüpft haben, vibriert haben, dich gefreut haben. Weißt du, die Gegenwart Gottes muss man zuerst selber in der Kammer, in der stillen Stunde erlebt haben. Irgendwo, Gott hat mir gerufen, bei meinem Namen, ich bin sein. Auf dem geistigen Gebiet herrscht so viel Ahnungslosigkeit, gerade was Bezug Gottes Gegenwart ist. Da denken wir, laute Musik ist oder leise Musik ist oder klassische Musik ist oder rhythmische Musik ist, da ist die Gegenwart Gottes. Nein, Gott ist da, wo Seele, Geist und Leib berührt wird. Nicht nur rhythmisch und nicht nur laut. Viele tappen in Dunkelheit, nur Gefühle und Vermutungen. Er ist unter uns, wenn wir Jesus im Mittelpunkt setzen. Er ist die Mitte und der Mittler und der Vermittler. Weißt du, viele Leute kennen die Bibel und Bibelwissen ist noch nicht die Erlösung. Und die Bibel lesen, wer die Bibel liest, wird noch kein Heiliger. Schau doch die Juden da in Jerusalem an. Da kommen die drei Weisen aus dem Morgenland und fragen, wo ist der neugeborene König? Die wissen ganz genau, wo er geboren werden sollte. In Bethlehem, ja. Aber die gehen nicht hin. Die bewegen ihren Hintern nicht. Auf Deutsch gesagt. Sie bleiben schön in ihrem Tempel, in ihrer Religion. Und die, die hingehen, die erleben es. Und als sie dort ankommen, diese Weisen, muss man sich vorstellen, die öffnen ihre Schätze und beten dieses Baby Jesus an. Die haben die Gegenwart Gottes erlebt in Jesus Christus. Das war die erste Offenbarung Gottes, wo Menschen, Heiden aus dem fernen Osten, ihre Herzen öffnen und die öffnen ihre Schätze auch.
solange du dein Herz nicht geöffnet hast, taugen auch deine Schätze gar nichts. Erst wenn dein Herz offen ist, dann kannst du auch deine Schätze auftun. Und sie gaben ihm Weihrauch, Myrrhe und Gold. Aber viele wissen, was passiert, aber die sind nicht da, wo es passiert. Sie wissen, wo Jesus geboren wurde, aber sie gehen nicht hin. Sie wissen, wo es Brot gibt, aber sie gehen nicht hin, um Brot dort zu kaufen. Weißt du, da können die Engel so viel singen, wie sie wollen, und da kann kommen, was da will. Die bewegen sich nicht, weil der Hunger nicht da ist. Man muss auch Hunger nach Gott und nach Jesus haben. Appetit auf Jesus. Weißt du, sie bleiben weiter und sind beschäftigt mit ihrem Überleben, mit ihrem Alltag, mit ihrer Religion, mit ihrer Tradition, anstatt dass sie Jesus suchen und sagen, wo ist er zu finden? Wo ist er zu finden? Macht liegt in Jesu Namen. Leute, das ist, wie wir die Gegenwart Gottes erleben. Wer diesen Namen kennt und weiß, was es beinhaltet, wie man es richtig einsetzt, der wird nie und nimmer in Panik geraten, wenn schwierige Situationen kommen. Der weiß, egal was passiert, der Name Jesus ist mir eine starke Waffe. Der Name Jesus ist mir eine starke Waffe. In dem Namen Jesus. Ja, gegen diese Räuber in dem Namen Jesu vor. Die Bibel sagt, wer den Namen des Herrn anruft, egal in welcher Situation, der wird errettet. Dieser Name ist immer noch Jesus. Nicht irgendwie, sondern du sollst ihn Jesus nennen. Johannes 16, Vers 23. Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was ihr den Vater in meinem Namen bittet, er wird es euch geben. Ja. Die Gegenwart Jesu wird erlebt. Du bittest den Vater in seinem Namen und er gibt es dir und du kriegst die Erhörung, Gebetserhörung. Das ist ein Beweis. Hier hat Gott reagiert, hat Gott gehandelt. Da hat Gott mich wahrgenommen. Der Teufel möchte, dass du diesen Namen nicht gebrauchst, nicht erwähnst. Ist gefährlich. Nichts in dem Namen Jesu wagst, nichts unternimmst, um Jesu willen. Er hat Angst davor und er warnt dich. So extrem darf man nicht sein. Ja. Jeder, der an Jesus glaubt, ist ein Extremist. Halleluja. Ist ein Revolutionär, der stellt die Welt auf den Kopf. Jeder, der an den Namen Jesus glaubt. Der Teufel möchte, dass du den Namen Jesu ignorierst und dann hat er schon gewonnen. Das ist nämlich gefährlich für ihn. Da kriegt er Probleme. Dann hat er dich, wenn du den Namen Jesu ignorierst und sagst, nein, aus Rücksicht. Weißt du, die Leute können mit Gott was anfangen, aber nichts mit Jesus. Ist ein dummes Geschwätz. Wir sollen den Namen Jesus verkündigen, den Gottlosen, sogar den Gottgläubigen. Denn die wissen über Gott, aber die wissen nichts über Jesus. Denn bei den meisten Leuten, wenn du was von Jesus sagst, geht die Jalousie runter. Sind erschrocken. Und Gott will unser Bestes. Und du führst uns auf rechter Straße um deines Namens willen. Du hast Führung in deinem Leben aufgrund des Namens Jesus. Gott arbeitet mit uns nur über Jesus zusammen. Immer wieder, gebrauch den Namen Jesu für deine Situation, für deine Ängste, für deine Zweifel, für deine Fragen. Herr, öffne mir meinen Verstand. Das musst du bitten, denn unser Verstand ist verschlossen, verschüttet von dem ganzen Denken dieser Welt. Wir sind verstümmelt geistlich. Unser Verstand muss regeneriert werden, erneuert werden, damit wir wieder Gott begreifen. Lebe ganz einfach in dem Namen Jesu. Weil Jesus lebt, lebe ich auch morgen. Das ist es. Lebe in der Gegenwart Gottes. Akzeptiere Jesus in alle Situationen. Sag Jesus, das ist dein Fall. Meister, wir kommen da nicht weiter, wir verstehen da nicht. Aber du, Herr Jesus, die Jünger brachten alles, was sie nicht verstanden, was sie nicht fertig brachten, brachten sie alles zu Jesus. Für viele ist es so schwer, Jesus zu akzeptieren. Aber es geschieht Großes und Gewaltiges, sobald du anfängst, Jesus zu akzeptieren. Nur einfach, er ist der Sohn Gottes, der Lebendige. Und weißt du, das ist Stolz für manche. Weißt du, Jesus, ja, dieser arme Wanderprediger. Jesus war kein armer Wanderprediger. Er hat uns Gott offenbart, auf eine ganz raffinierte Art und Weise, auf eine Weise der Demut und der Sanftmut und der, ja, Er hat gedient wie ein Penner. Entschuldigung, aber gedient als ein Armer, wie ein Bettler. Er ging zu den Menschen, die krank waren, kaputt waren, ausgestoßen waren, aussätzig waren, nicht mehr weiter konnten. Zu denen ging er hin und hat ihnen gedient, um die Werke des Teufels zu zerstören. Er ging nicht zu den Frommen, die an Gott glaubten, sondern zu denen, die vom Teufel fertig gemacht worden sind. Geht hin in alle Welt, und das ist auch unser Auftrag. Weißt du, aber da muss dein Ego sterben, wenn du in Jesu Namen was tun sollst. Da ist oft die Selbstsucht ein großes Hindernis für die Gegenwart Jesu in unserem Leben. Ich dachte, ich kann das alles machen. Nein, nur der Meister in dir kann das machen. Nur Jesus in dir. Es geht nur in der Wirklichkeit Jesu, der Gegenwart Jesu in uns. Nicht, da willst du dich gar nicht profilieren. Du kannst gar nicht, wenn du möchtest. Weißt du, du gehst sowieso den Demutsweg. Wenn du im Namen Jesu etwas tust, im Namen Jesu gehst, die Welt nimmt dich nicht für voll. Die versteht dich nicht. Die will mit solchen Leuten, so Jesus-Brüder, die will denen wieder nichts zu tun haben. Gott ja. Und jetzt sagt man, wie gesagt, hör auf mit Gott und fang mit Jesus an. Das ist der Weg, wie uns die Bibel, das Neue Testament lehrt. Gott ist so abstrakt und er ist dieser Daseinende und er manifestiert und offenbart sich in Jesus Christus. Ich bin da. Und er ist da, wo Jesus da sein darf und kann. Wo man ihn erlaubt, da zu sein. Wo man ihn mitnimmt im Gespräch. Komm, Herr Jesus, sprich du mit uns mit. Hör zu, was wir erzählen. Wenn du glaubst, schon immer alles richtig gemacht haben, ich war gottgläubig schon immer. Du gehst trotzdem verloren, auch wenn du schon immer gottgläubig und religiös warst. Dir fehlt Jesus. Denn nur über Jesus werden wir gerettet. Weißt du, wenn du schon immer brav und anständig warst und immer gottgläubig warst, dann hätte Jesus nicht für dich kommen müssen. Oder für uns kommen müssen. Jesus ist nicht für Selbstgerechte gekommen, für die Gesunden, sondern für die Kranken und für die Kaputten. Jesus kam, um selig zu machen und zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Deshalb kam er. Und selig ist der Mensch, das ist jetzt eine neue Seligpreisung von Matthäus. Selig ist der Mensch, der das Wirken Jesu versteht. Der Jesus an sich wirken lässt. Selig ist der Mensch, an dem Jesus wirken kann und darf, wenn man es erlaubt. Sonst ist alles andere vergeblich. Sonst geraten wir an die falsche Christusse und die Verkehrten, an die ganzen Irrlichter. Du musst die Funktionsweise Jesu Christi kennen. Und weißt du, wo Jesus wirkt? Wie erlebe ich die Gegenwart Gottes, die Gegenwart Jesu? Dass er da ist. Jesus wirkt immer, wo Einheit ist. Wo Zwietrag, Zank und Streit ist, da ist der Teufel. Und da ist nicht Jesus. Und da hält er sich keine Minute auf. Er wirkt, wo Einheit herrscht. Wie fein und lieblich ist, wo Brüder und Schwestern natürlich auch einträchtig beieinander wohnen. Die Funktionsweise Jesu, du musst kennen, Jesus ist dort, offenbart sich dort, wo Liebe ist. Wo Liebe ist. Wo man alle liebt, egal wie komisch sie aussehen. Wie komisch sie angezogen sind. Weißt du, dass man die Menschen nicht sortiert. Dass man die Menschen so nimmt, wie Gott sie angenommen hat, wie er für uns Jesus gegeben hat. Jesu Gegenwart, Jesu Herrlichkeit funktioniert da, wo Demut ist. Bescheidenheit da ist. Verstehst du? Da suchen wir vielleicht manchmal an falschen Plätzen. Der Superstar aus Amerika. Da ist nicht Jesus. Kannst gleich Papiere nehmen und weg nach Hause fahren. Jesus ist nicht bei diesen Superstars aus Amerika oder Deutschland oder wo auch sie immer kommen mögen. Jesus ist bei den Demütigen, bei den Bescheidenen, bei den Einfachen, bei den Geringen. Was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Bei den Geringsten. Die Funktionsweise der Gegenwart Jesu. Also ich habe schon Versammlungen verlassen. Da war sehr viel Rummel. Da ging es ums Geld oft meistens. Aber es ging nicht um Jesus. In aller Liebe. Aber die Funktionsweise Jesu ist da, wo Glauben da ist. Solchen Glauben habe ich noch nicht in Israel gefunden. Diesen Glauben da, wenn ich dich nur berühren könnte. Den Saum deines Kleides berühren könnte. Jesus funktioniert, seine Gegenwart ist da, wo sein Name gepredigt wird, seine Werke verkündigt werden, das Kreuz, sein Blut, das Abendmahl, wo das Brot gebrochen wird, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wurde. Schon allein die Tatsache, das Abendmahl, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Gottes Gegenwart in dem Krümel, in dem Tropfen Traubensaft oder Wein oder was es auch ist. Die Gegenwart Gottes wird erlebt, wo Jesus geehrt wird. Weißt du, ganz viele Chorusse vergessen. Da wird, was weiß ich, die Liebe besungen. Da wird irgendwas besungen, das könnte ein Freimaurer singen, das könnte ein Atheist singen, das könnte jeder singen, Verliebter singen. Aber Jesus hat einen Namen, eine Identität. Und da, wo er geehrt wird, warum haben die ersten Christen so viel Kraft und Energie gehabt? Sie haben Jesus gepredigt, sie haben den Namen Jesu nicht nehmen lassen. Sie wurden ausgepeitscht wegen dem Namen Jesu. Und trotzdem, Gott gibt uns Freudigkeit, von Jesus zu reden. Die Gegenwart Jesu kommt von selbst, wenn du anfängst, von Jesus zu reden. Die Juden sagen ein Sprichwort, wo zwei Juden sich über Gott unterhalten, da ist Gott gegenwärtig. Wenn du dich mit zwei Geschwistern über Jesus unterhältst, ist Jesus gegenwärtig. Du erinnerst dich seiner. Jesus und der Heilige Geist, und das kommt jetzt zum nächsten Punkt, wie erlebe ich die Gegenwart Gottes, die Gegenwart Jesu? Jesus und der Heilige Geist, sie wollen gebeten werden. Gott drängt sich nicht auf. Er ist nicht der Teufel. Der Teufel drängt sich auf. Er kommt ungebeten. Jesus sagt, bittet, so wird euch gegeben. Und ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Gott will also gebeten werden, auch wenn er weiß, was dir fehlt, was du brauchst. Er kennt schon deine Bedürfnisse von Ferne. Aber ohne Bitten passiert nicht, ganz lange warten. Ja, Gott weiß, dass ich das brauche, soll er mir geben, soll er mich heilen. Der weiß, dass ich krank bin. Johannes 15, Vers 16. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit, wenn ihr den Vater bittet in meinem Namen, er es euch gebe. Wir müssen bitten, und zwar in Jesu Namen, in Jesu Auftrag. Weißt du, was das heißt? Für Jesus bitte ich, jetzt nicht für mich, sondern für ihn in seinem Auftrag. Und Johannes 16, Vers 24. Bisher habt ihr noch nichts in meinem Namen gebeten. Bittet, so werdet ihr nehmen, dass eure Freude vollkommen sei. Du könntest mehr haben, wenn du mehr bitten würdest. Für Jesus, im Namen Jesu, in seinem Auftrag, für seine Sache. Gott weiß, was dir fehlt, was du brauchst, wo du stehst und was dir zu schaffen macht. Matthäus 6, Vers 8. Euer Vater weiß das, was ihr bedürft, bevor ihr überhaupt den Mund aufmacht. Bevor ihr bittet. Weißt du, unsere Bitten ehren Gott. Vater, gib mir im Namen Jesu. Gott will geehrt werden, schon allein dass wir ihn bitten. Um dies und jenes. Und Gott wird uns die Gabe des Heiligen Geistes geben, wenn wir ihn darum bitten. Darum will er, dass du ihn bittest, dass er geehrt wird. Oh, ich komme zu ihm. Bitte, bitte Heiland. Bitte, mein Gott. Und der Teufel, der drängt sich uns auf. Und wenn sich Leute bei dir aufdrängen, mit was weiß ich alles, egal was, Weissagungen oder Segnungen, die du nicht gebeten hast, vergiss es, das ist alles vom Teufel. Die bringen dir nichts, in aller Liebe. Selbst wenn da noch so religiös und so fromm diese Dinge passieren. Weißt du, Gott will gebeten werden und Gott will, dass du bittest. Ist jemand krank, der rufe die Ältesten, dass sie für ihn beten. Der rufe die Ältesten. Du musst rufen, du selbst, es muss von dir kommen, nicht, du, Schwester sowieso ist krank, lass uns für sie beten. Nein, das ist Aufdrängen. Auch diese Gebete, so allgemeine Gebete, die nicht gebeten worden sind, sind vergebliche Gebete. Da muss die Person selber sagen, du, denk an mich im Gottesdienst, wenn du dort bist und erwähne meinen Namen, dass ihr für mich betet. Jemand hat es gemacht, werden wir nachher für jemanden beten. Der hat mich gebeten, ich soll euch sagen, dass für ihn gebetet wird. Er hat nicht so leicht in seinem Leben jetzt gerade im Augenblick. Ja, das ist okay. Aber du, die Person muss bitten. Und ich kann mich nicht aufdrängen. Bruder, sowieso, jetzt bete ich für dich. Der Teufel kommt und hilft einem ungebeten. Ungefragt, unerwünscht. Und diese Personen sind unberufen, die so ungebeten kommen. Egal, wer es ist. Gott handelt nur und ausschließlich, wenn wir ihn darum bitten. So erlebt man die Gegenwart des allmächtigen Gottes. Gott beeinflusst unser Leben erst, wenn wir ihm erlauben und nur so viel, wie wir ihm das erlauben, wie viel Raum wir geben. Weißt du, Gott handelt erst, wenn wir unser Okay ihm geben. Wenn wir sagen, Herr, hier ist das grünes Licht, mach, was du willst, dein Wille geschehe. Wenn wir damit einverstanden sind, dann handelt der Herr. Und so erleben wir die Gegenwart Gottes nicht. Wenn jemand so ein Gebläse einschaltet und sagt jetzt, die Gegenwart des Heiligen Geistes ist da, was schon alles passiert ist. Auch hier in Berlin. Verstehst du, das ist frommer Humbug. Du kannst in der Gegenwart Gottes leben, erst wenn du ihn darum Tor und Tür aufmachst. Wie soll ich dich empfangen, singen wir in der Adventszeit. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit. Weißt du, du kannst in der Gegenwart Gottes leben, dich bewegen und doch dabei verhungern. Hier in Berlin ist vor einigen Jahren, das ist schon bald ein ganzes Jahrzehnt her, ist eine Frau verhungert, ist tot aufgefunden worden in ihrer Wohnung und die Todesursache war, sie ist verhungert. Aber vor einem vollen Kühlschrank. Und so sind viele Christen, sie verhungern vor einem vollen Kühlschrank, weil sie keine Ahnung haben, wie man sie bedient, keinen Appetit haben und das nicht zu sich nehmen. Im Angesicht unserer Feinde deckt der Herr den Tisch. Aber nehmen und essen musst du selber. Du musst bitten, aber viele sind zu stolz. Bitten? Nee. Aber gerade das ist, was Gott will, dass du dich demütigst und deinem Ross runtersteigst. Und das ehrt Gott. Wie lebt man in der Gegenwart Gottes jetzt? Lass uns noch ein paar Gedanken ganz schnell machen. Weißt du, du musst mit der Gangart Gottes gehen. Nicht in deinem Tempo, sondern im Tempo Jesu. Weißt du, Jesu, geh voran auf der Lebensbahn. Und wir wollen nicht verweilen, dir getreulich nachzueilen. Aber manche rennen voraus und sagen, komm, Herr Jesus, und erzähle schnell, was danach passiert ist. Nein, wir sollen mit Gott Schritt halten. Und jeder Mensch ist anders. Jeder Mensch ist anders gelagert. Der eine ist eine Antilope und der andere ist eine Schnecke. Und die Schnecke muss nicht mit der Antilope Tempo halten. Lebe in der Gegenwart Gottes, gehe mit den Wellen Gottes, wie Gott arbeitet. Weißt du, dass du mit den Wellen Gottes, mit den Segenswellen Gottes gehst. Nicht immer ist die Zeit zum Segnen und nicht jeden Tag Zeit ist zum Heilen. Und nicht jeden Tag ist die Zeit, um bestimmte Dinge zu passieren. Nein, Gott hat auch seine Zeiten. Nicht immer ist Saat und nicht immer ist Erntezeit. Lebe in der Gegenwart Gottes, das heißt in der Strategie Gottes, wie Gott es geplant hat, bis dein Leben angedacht ist in diesem Tempo und geh mit der Offenbarung Gottes, wie Gott dir Licht schenkt, nach deiner Erkenntnis, es geschehe nach deinem Glauben, das heißt auch nach deinem Verstehen, deinem Begreifen. Nicht nur nach deinem Gefühl, nein, was du verstanden hast. Und das, was du verstanden hast, das kannst du auch nacherzählen. Und was du nicht nacherzählen kannst, hast du nicht verstanden, in aller Liebe. Gott segne dich. Verstehst? Das hast du nicht verstanden. Du musst es wiedergeben. Weißt du, die Errettung, die Bekehrung, die Wiedergeburt, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Ach, das war wunderbar. Wunderbar war das. Aber wie war das wirklich? Wie ist das passiert? Nicht nur, dass es wunderbar war. Oh, ich war zerknirscht, ich war zerbrochen. Ich lag vor dem Herrn und dann erfüllte er mich mit seinem Heiligen Geist. Ich war am Ende und plötzlich, weißt du, du musst es erzählen können, berichten können. Wie ist das passiert? Ihr sollt meine Zeugen sein, sagt die Bibel. Ein Zeuge muss was erzählen können. Nicht nur, es war wunderbar. Oh, das war herrlich. Das war wunderbar. Das war wunderbar. Was? Ich kenne, das ist so schwierig. Wir können jahrelang in einer Versammlung sitzen und können nicht berichten, wie man zum lebendigen Glauben an Jesus Christus kommt. Du musst also, eigentlich als bekehrter Mensch musst du jedem anderen erklären können, wie werde ich gerettet. Ja, nicht nur, du musst dich zu Jesus bekehren. Du musst den Leuten sagen, dass sie Sünder sind, dass sie verloren sind, dass Jesus Christus kam, dass Jesus Christus gestorben ist, dass er auferstanden ist, dass bei Gott ist jetzt und dass Gott jetzt für uns betet und so weiter. Und dann erzählst du Punkt für Punkt, wie werde ich gerettet. Du musst Jesus aufnehmen, einladen, ganz bewusst einladen, in dein Leben zu kommen. Und dann musst du den an die Hand nehmen und sagen, so, und jetzt leite ich dich, willst du bekehrt werden, willst du zu Gott kommen, dann leite ich dich zum Heiland. Und das ist, wie man leitet, dann betet man kurzes Gebet vor und die sollen nachsprechen und dann sollen sie selber weiter beten. Genau das ist, was Gott will, dass sie daher weiter selber laufen. Du stellst sie auf die Beine. So, um in der Gegenwart Gottes zu erleben, müssen wir am richtigen Ort sein, zur richtigen Zeit, in der richtigen Situation und Verfassung, mit den richtigen Leuten. Und wir brauchen auch da das richtige Wort. Da ist, wie dieses Aha-Erlebnis kommt, wo das alles zusammen harmonisiert und zusammenfällt und zusammentrifft. Aber viele sind arrogant, nein, da gehe ich heute nicht hin. Und du verpasst Gottes Gegenwart. Weißt du, wie viel Stunden Segnungen hast du schon verpasst? Gott war da, hast du von anderen gehört, oh, weißt du, Gott hat zu mir gesprochen. Und du sagst, schade, dass er zu mir jetzt nicht mehr spricht. Aber der hat da gesprochen. Und vielleicht war da die Botschaft gerade für die Person da, die da hätte sein sollen. Aber die war nicht da. Er hat damals zu anderen gesprochen. Viele denken, Gott muss nach meiner Uhr wirken, nach meinem Terminkalender, wann ich Zeit habe. Oder wenn es mir passt. Nee, Gott wirkt, wenn es ihm passt. Jesus kommt gelegen und ungelegen, passend und unpassend. Meistens, die Leute waren gar nicht vorbereitet. Das Wirken Jesu, die Gegenwart Jesu, damals war es so und ist bis heute so geblieben. Und es begab sich. Und es begab sich. Während die da warteten, plötzlich trat der Herr auf sie zu. Viele verpassen die Gnade und werden in die Irre geführt und werden irre an sie selbst, weil nichts passiert und nichts kommt und sich nichts verändert. Warum? Weil sie die Arbeitsweise Jesu nicht kennen. Wie arbeitet der Meister? Der arbeitet anders als das Gesetz. Die Gnade wirkt total anders. Christus wirkt ganz anders. Aus Mangel an Erkenntnis des Namens Gottes, oder der Name Gottes ist im Neuen Testament, im Alten Testament war es Ich Bin, oder Ich Bin Da, und im Neuen Testament ist auch der Ich Bin Da. Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Brot, ich bin, und so weiter. Ich bin, den ihr sucht, und so weiter, den ihr jetzt festnehmen wollt. Aus Mangel an Erkenntnis des Namens Gottes geht das Volk Gottes zugrunde. Das Volk Gottes muss wissen, in welchem Namen Sieg ist, in welchem Namen Heil ist, in welchem Namen Segen ist. David kommt zum Goliath und sagt, du kommst zu mir mit Speer und Spieß, aber ich komme zu dir im Namen des Herrn, nicht Jehova oder El Shaddai oder was weiß ich, wie die jüdischen alle Namen waren. Gab es eine ganze Menge Namen dafür, aber immer wieder nur auf die Wirkung Gottes beschrieben. In dem Namen des Herrn. Und das ist für uns Jesus heute. Ich bin da. In Jakobus Kapitel 4, Vers 2 und folgende Verse. Ihr seid begierig. Und das kommt, warum wir die Gegenwart Jesu nicht erleben und nicht und den Zug verpassen. Ihr seid begierig und erlangt's nicht. Ihr mordet und neidet und gewinnt nichts. Ihr streitet und kämpft und habt nichts. Wie erlebt man die Gegenwart Gottes? Weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfangt nichts. Man kann bitten und doch nichts bekommen. Eine Tragödie. Und warum bekommt man nicht? Weil ihr in übler Absicht bittet. Um ihn zu zeigen, wir sind besser, wir sind reifer, wir sind geistlicher, wir sind heiliger, wir haben mehr Heiligen Geist. Weil ihr in übler Weise oder übler Absicht bittet. Nämlich, damit ihr es für eure Gelüste vergeuden könnt. Verstehst? Oh, damit ich meinem Nachbar zeigen kann, Christentum lohnt sich. Eigentlich, wenn du ganz ehrlich bist, musst du deinem Nachbar zeigen, es lohnt sich gar nicht. Der muss dir sehen, dass es sich gar nicht lohnt. Dass du Opfer bringen musst, dass es ein Kampf ist. Und weißt du, und wenn er sagt, also ich verstehe sie nicht, sie glauben trotzdem, sie dienen trotzdem Gott und sie halten trotzdem an Gott fest, es lohnt sich nicht. Wenn es sich lohnen würde, würde alle Welt nachlaufen. Verstehst du es? Nicht wegen unserer Vorteile. Ihr vergeudet es durch eure Gelüste. Verbraucht es. Weißt, Gott segnet keine egoistischen Ziele. Keine menschlichen Ziele, keine irdischen Ziele. Er segnet nicht menschliche Eitelkeit, damit sie sagen können, guck mal, schau, der Matthäus ist wie geistlich, der ist, der betet und da fällt ihm schon ein Stern, ein Taler vom Himmel. Verstehst du? Nein. Der kann lange beten, da kommt nichts und gar nichts. Und dann und er freut sich trotzdem und er liebt den Herrn trotzdem. Und dann gibt Gott auf seine Art und Weise, ganz anders, total anders, als du denkst, über eine Hintertür. Gott segnet keine menschlichen Stolz, dass du gefördert wirst. Jetzt schau doch den an, schau doch die an. Er lässt sich nicht missbrauchen für materielle Zwecke, lässt sich nicht vermarkten. Er verschwendet seine Kraft nicht für Äußerlichkeiten der Menschen, damit sie protzen können, einen Tempel bauen können, der bis zum Himmel reicht. Gott gibt nicht, damit wir das, was er uns gibt, für ihn, für uns selbst verbrauchen, sondern wenn er gibt um Jesu Willen für das Reich Gottes, für die Sache Gottes, für das Leben. Ich werde die nächsten Tage predigen, wähle das Leben. Und da heißt es, weißt du, wie es Gott ist interessiert an Menschen und nicht an Sachen. Gott ist interessiert an Menschenleben und nicht an Sachen. Und wenn Gott was gibt, gibt er für Menschen, aber nicht für Sachen. Ich bin da. Das ist mein Name, und zwar für immer. Auch im Neuen Testament. Mein Name ist, ich bin da, siehe, ich bin bei euch alle Tage. Leb in diesem Bewusstsein. Ich bin da, ist da. Halleluja. Ich finde es toll, auch wenn es Kauderwelsch ist. Ich bin da. Der ist mit mir. Lebe in dem Bewusstsein, ich bin da, wo Jesus ist, wo er sich offenbart. Gott kommt uns entgegen, dieses Ich bin da, kommt uns immer entgegen, und zwar in Jesus. Und Gott begegnet uns durch meinen Bruder, durch meine Schwester, in dem auch Jesus ist. Da begegnet er uns. Noch ein paar Bibelstellen ganz schnell. 2. Mose 34, Vers 5 und folgende Verse. Und da kam der Herr in der Wolke herab zu Moses hier und rief ihn, seinen Namen. Der Herr ruft dich. Der Ich bin da ruft ihn. Derselbe Gott, der dort am Busch begegnete, der ihm mit ihm beim Pharao war und wirkte. Der Herr ist da. Und er zog an Moses vorüber und rief, ich bin der Herr. Und er hier ist es, was die Gegenwart Jesu ist, was die Gegenwart Gottes ist, immer noch von Anfang an so gewesen ist und so bleibt. Ich bin der Herr, der barmherzige und gnädige Gott. Barmherzige und gnädige Gott. Meine Geduld ist groß, meine Liebe und Treue kennt kein Ende. Und ich lasse meine Liebe erfahren über tausende von Generationen. Ich vergebe die Schuld und die Bosheit derer, die sich gegen mich aufgelehnt haben. Doch ich strafe auch sie. Wenn jemand mich verachtet, dann muss er die Folgen tragen. Und nicht nur er, sondern auch seine Kinder, Enkel und Urenkel. Schlimm, aber es ist so. Die Gegenwart Gottes, der Herr geht vorbei an Moses. Lass mich mal ein paar Gedanken machen. Lebe in der Gegenwart Gottes. Liebe in der Vergebung, barmherziger Gott, gnädiger Gott, gütiger Gott. Liebe in der Barmherzigkeit. Weißt du, das ist in der Gegenwart Gottes zu leben, so wie Jesus barmherzig war. Keine Unterschied machen. Die Leute sortieren, der passt nicht, der passt nicht. Liebe in der Geduld. Das ist Liebe in der Gegenwart Gottes. Ich komme nachher auf diese Punkte noch kurz zu sprechen. Liebe in der Güte. Die Frucht des Heiligen Geistes eigentlich. Kann man hier auflisten. Lebe in der Wahrheit. Das ist Leben in der Gegenwart Gottes. Leben in der Wahrheit leben. Auch wenn sie manchmal wehtut. Und die Wahrheit ist nackt und ist hart manchmal. Die Realität. Lebe in der Gerechtigkeit. Lebe in der Selbstbeherrschung. Das ist Lebe in der Gegenwart Gottes. Seine Zunge in Zaum halten. Sich beherrschen können. Lebe in der Selbstkontrolle. In der Freundlichkeit, das ist in der Gegenwart Gottes Leben. Sei freundlich, gib Smiling, sei nett zueinander oder miteinander. Lebe in der Treue, das ist in der Gegenwart Gottes Leben. Das ist die Gegenwart Gottes Ausleben, treu, zum Wort stehen. Lebe in der Liebe, lebe in Frieden. Und all das, meine Lieben, hat nichts mit Gefühl zu tun, nichts. Gefühl ist ein Zustand. Immer nur ein Zustand. Aber viele Dinge kannst du überhaupt nicht fühlen. Kannst du Langmut fühlen? Ich habe Langmut noch nie gefühlt. Aber genau sagt Gott, dass wir das ausleben sollen, die Langmut. Hast du schon Selbstkontrolle gefühlt? Es tut manchmal weh, wenn du fastest oder Hunger hast oder sonst und dich beherrschen musst. Aber fühlen tust du Selbstkontrolle nicht. Es ist etwas, das man tut in der Gegenwart Gottes. Ich beherrsche mich. Ich weiß, der Vater sieht von oben herab. Wir werden überwacht, kontrolliert, mehr als je zuvor. Weißt du, Du hast noch nie Selbstkontrolle gespürt, aber du weißt, was das ist, was das bedeutet. Dass man sich anständig benimmt. Das ist Liebe in der Gegenwart Gottes, Gegenwart Jesu. Gib keinen Anstoß, kein Ärgernis. Hab Frieden, so viel es an dir liegt. Du kannst nicht mit allen Leuten Frieden haben. Das muss ich vorne wegschicken. Manche Leute denken, ich muss mit allen, auch sogar mit dem Teufel, Frieden schließen. Nein, du kannst nicht mit allen Leuten Frieden schließen. Wenn manche nicht wollen, wollen sie nicht. Oder die Liebe. Die Liebe, Geschwister, ist kein Gefühl. Kann zum Gefühl werden, aber es ist kein Gefühl. Weißt du, man tut es einfach. Liebe tut man es einfach. Es ist ein Akt des Willens, muss man ausüben, und es ist eine Frucht meines Lebens, das ist Liebe. Die Frucht des Heiligen Geistes ist Liebe, kein Gefühl. Liebe in der Gegenwart Gottes, das heißt, trag diese Früchte, bring diese Früchte zustande, produziere es. Wer in der Gegenwart Jesu lebt, in der Gegenwart Gottes lebt, der lebt nicht mit sich selbst allein, sondern er lebt für Gott und für andere. Nicht nur, dass man sich um sich selber nur dreht. Ich, meins und mir und unsers. Nein, der andere. Oder, wenn ich weitergehe, der Friede. Der Friede ist auch kein Gefühl. Friede ist, wenn die Waffen schweigen. Und die Seligpreisung, selig sind die, die da Frieden stiften, die werden Gottes Kinder heißen. Frieden stiften, das ist eine Arbeit. Da musst du eine Brücke bauen. Frieden spenden, auf den Frieden zuarbeiten. Oder ich habe noch nie erlebt, dass ich die Geduld gefühlt habe. Geduld, Langmut, Geduld. Aber ich muss warten, ruhig bleiben. Und das hat Auswirkungen auf mein Gemüt. Also die Gegenwart Gottes ist mehr als nur ein bisschen Gänsehaut. Oder irgendwie Haare sträuben oder sonst noch irgendwas. Tolles Gefühl, eine unheimliche Berührung. Oder ein religiöser Orgasmus, Entschuldigung, verstehst du? Aber das ist bei vielen die Gegenwart Gottes. Da sind sie da und stöhnen. Ich kenne solche Sachen, verstehst du? Aber das ist nicht die Gegenwart Gottes, stöhnen und seufzen. Weißt du, das ist mehr als nur in der Versammlung sein. Die Gegenwart Gottes ist mehr als nur sich irgendwie zu treffen. Es ist Jesus akzeptieren, sich Jesus unterordnen, Jesus gehorchen, zu seinen Füßen zu sitzen, von ihm zu lernen, auch wenn andere schimpfen. Sag doch meiner Schwester, dass sie doch endlich mal in die Küche kommt. Aber sie hat das gute Teil erwählt. Wenn du in der Gegenwart Jesu lebst, dann übst du Selbstkontrolle. Nochmal zurück zu diesen Dingen, kurz. Dann kontrollierst du deine Gefühle, deine Gedanken, deine Wünsche. Dann sagst du, mit diesen Wünschen verherrliche doch nicht Jesus. Du darfst dir alles wünschen. Aber frag dich, macht das Jesus groß? Verherrlicht das Jesus? Weißt du, Selbstkontrolle ist, du nimmst die Zügel selbst in der Hand und du steuerst deine Wünsche und sagst, um Jesu willen verzichte ich. Und Jesus sagt, wer verzichtet auf Vater, Mutter, Brüder, Schwester, Haus und Arbeit und Erfolg und so weiter, der wird um meines Namens willen, der wird es hundertfältig wiederbekommen und das ewige Leben noch dazu. Weißt du, die Zügel selbst in die Hand nehmen und nicht den Teufel reiten lassen. Jesus widersprach dem Teufel. Er ließ sich auf keine Diskussion mit ihm ein. Nein, es steht geschrieben. Er wusste ganz genau, das ist nicht von Gott. Das kann gar nicht Gott sein. Du musst wissen, das ist nicht von Jesus. Und er lebte in der Wüste. Und in der Wüste erlebte die Gegenwart Gottes. Wurde vom Geist Gottes sogar dorthin geführt. War mit den wilden Tieren zusammen. Und er gab dem Hunger nicht nach, als er spürte, ich könnte aus diesem einen ganz schönen Hamburger machen. Aus diesem Stein hier. Er gab den Gefühlen nicht nach. Und das ist Selbstkontrolle. Er sagte Nein zum Teufel, als der Teufel ihn versuchte, mach aus den Steinen Brot. Nein. Zeig, dass du Sohn Gottes bist. Nein. Demonstrier. Nein. Und genau das ist Christentum. Nicht demonstrieren, nicht zeigen, keine Schuhe abziehen. Auch wenn du Hunger hast, auch wenn du gerne was essen würdest. Lebe in der Gegenwart Gottes, das heißt in der Abhängigkeit zu Gott. Immer wieder, ich brauche Jesus. Jesus, ich muss dich haben, alle Tage, jede Stunde, jeden Augenblick. lebe in einer ständigen Beziehung zu ihm und mit ihm. Nicht nur in Notzeiten, wenn das Haus brennt oder wenn du eine Panne hast oder wenn es dir ganz schlecht geht. Nein, der Gerechte ist wie ein Baum gepflanzt am Wasser, Psalm 1. Der wächst. Und auch wenn eine Dürre im Land ist, seine Blätter werden nicht welk und er bringt Frucht zu seiner Zeit, nicht immer. Fruchtzeit ist nicht immer, Erntezeit ist nicht immer. Du bist nicht ein Baum dort am Lebenswasser gepflanzt, der 12-mal im Jahr Frucht bringt. So weit sind wir noch nicht. Mir reicht, wenn ich einmal im Leben Frucht bringe. Ja, ganz ehrlich, er bringt Frucht zu seiner Zeit, wann es das ist. Gott weiß allein, wann die Zeit der Frucht der Ernte ist. Wann du die Ernte bringst, die Gott für dein Leben bestimmt hat. Weißt du, ernten ist immer, du kannst immer ernten. Irgendetwas wirst du immer was zu ernten finden. Aber die Ernte deines Lebens, dieses große, besondere, einmalige, dass du so einen Saul von Tarsus ans Land ziehst, wie Ananias und sagst, oh, das ist ein großer Fisch. Oh, 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 toll. Aber das machst du nur einmal im Leben. Die Stunde Gottes ist nur einmal im Leben für dich bestimmt. Und er bringt Frucht zu seiner Zeit. So. Aber es ist wichtig, in ihm zu bleiben. In der Gegenwart Jesu zu leben. Mit ihm verwachsen zu sein. Johannes 15, Vers 5. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, also meine Zweige. Wer in mir bleibt, der bringt Frucht, viele Frucht sogar. Und ohne mich könnt ihr gar nichts tun. In der Gegenwart Jesu zu leben ist ein Zustand, ein Bleiben. Ein permanentes Bleiben. Einfach Jesus verkörpern. Der Weinstock, dann kommt die Rebe und dann kommt die Traube. Und jede Traube ist was Besonderes. Und das alles zusammen macht dann das, was geerntet wird. Der Weinstock kommt nicht auf das Herrentisch. Aber die Frucht, die Traube. Johannes 14, Vers 12, noch ganz schnell ein paar Bibelworte. Ich sage euch die Wahrheit, wer an mich glaubt, und jetzt pass auf, wird die gleichen Taten vollbringen wie ich. Ja, sogar noch größere, denn ich gehe zum Vater. Weißt du, was die gleichen Taten sind? Die gleichen Handlungen, das gleiche Verhalten, die gleichen Reaktionen, die gleichen Früchte. Jesus war sanftmütig und von Herzen demütig. Das Gleiche. Und ich werde sogar noch Größeres tun als das. Und dann heißt es dann weiter, warum ihr in meinem Namen den Vater bitten werdet, das werde ich tun, damit durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters sichtbar wird. Damit durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters sichtbar wird. Und genau das ist, was Gott will, dass die Gegenwart Gottes durch dein Leben sichtbar wird. Mensch, ist das eine Traube. Ja, guck mal, was die Kundschafter aus Kanaan rausbrachen. Zwei Mann trugen die Trauben. Das waren Trauben. Und genau das wäre, wenn das dein Leben schaffen würde. Und wir sollen im gelobten Land leben. Weißt du, das ist ein gesegnetes Land, wo Milch und Honig fließt. Zwei Männer tragen diese Frucht. Lebe in der Gegenwart Gottes. Das heißt immer, Gott ist präsent. Immer gegenwärtig. Immer da. Du kannst anrufen, wann du bist. Du erreichst ihn immer. Und er erreicht auch dich immer. Ihr seid immer ansprechbar. Ihr seid immer in Verbindung. Habt immer Augenkontakt. Das ist in der Gegenwart Gottes zu leben. Dass du nichts ohne ihn machst und er macht nichts ohne dich. Und sei ihm immer angeschlossen, so wie der Weinstock. Sei ihm diesem Stromkreis angeschlossen. Lass diese Kraft durch dein Leben fließen. Werde ein Teil der unsichtbaren Welt des Reiches Jesu Christi. Und stehst immer, wir haben ja von der Quelle gesungen. Wir sollen zu der Quelle kommen. Er ist die Quelle. Und wir sollen von diesem Wasser trinken. Und Jesus sagt, wer von diesem Wasser trinkt, den wird es nicht mehr dursten, den wird es nicht mehr hungern. Und wir erleben die Herrlichkeit Gottes. Deshalb lebe ganz bewusst. Und da musst du dich hinstellen und sagen, ja, ich will's. Ich will es versuchen. Ich bin bereit. Und Gott sieht deine Bereitschaft. Deine Bereitschaft ist das Signal für Gottes Handeln. Deine Bereitschaft. Nicht, dass du was tust und vollbringst. Deine Bereitschaft reicht schon aus. Und dann bittest und er wird geben. Und weißt du, wenn du dein Gebet sprichst, lieber Heiland, ich möchte dir besser gefallen. Solche Gebete werden erhört. Oder wenn du Gott um Erbarmen bittest, Herr, erbarm dich meiner. Du wirst erstaunt sein, wie Gott sich deiner erbarmt. Nicht nur heile mich, ja, warum soll er dich heilen? Krank bist du genauso gut. Verstehst du, kannst du doch leben, sterben musst du sowieso. Aber Herr, heile mich, damit ich vielleicht dein Wort verkündigen kann. Und Gott wird tun, was seine Heiligen begehren. Nur als Beispiel, wenn du wirklich Gott dienen willst dabei mit deiner Gesundheit und du kannst Gott nicht dienen als krank oder behindert oder was auch immer ist, dann hast du ein Recht zu bitten. Aber du musst einen Grund haben, und zwar dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Und der Wille Gottes geschieht, wenn es ums Reich Gottes geht, um die Sache Gottes geht. Und dann trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Klar. Und dann wird euch solches alles zufallen. Wenn du um das Reich Gottes besorgt bist, oh Gott, dass die Gemeinde wächst, dass Seelen gerettet werden, dass Menschen Frieden bekommen, dass Einheit und Liebe in der Gemeinde ist, das sind Bitten um die Gegenwart Gottes, dass die Brüder und Schwestern sich verstehen. Wenn du um diese bittest und plötzlich profitierst du von diesen Gebeten alles. Du profitierst, du wirst mitgetragen, du kommst mit in diesem Kreis, dann beten die, oh Heiland, segne Bruder sowieso und segne Schwester sowieso. Du siehst, wie sie um die Gemeinde kämpfen und ringen. Paulus schreibt an solche Leute manchmal, die um die Gemeinde kämpfen Tag und Nacht und beten und so weiter, wie er selber auch manchmal so gebetet hat. Und dann versorgt Gott mit allem, was du brauchst. Dann lebst du in der Gegenwart Gottes und zwar ganz bewusst. Fang an ganz bewusst dort zu sein, wo Gott ist, wo Jesus ist und wo der Heilige Geist ist und lauf weg von diesen Plätzen, wo Gott nicht ist. Eine ganz alte Geschichte aus dem 18. Jahrhundert, 18. Jahrhundert, da gab es Kino schon. Dann ist eine Tochter, die kommt zur Oma und sagt, Oma, die Oma war sehr gläubig und sehr fromm, Oma, komm, gehen wir mal ins Kino, ich will unbedingt ins Kino gehen, lass uns ins Kino gehen. Und dann, wie gesagt, die Oma sagt, nein, das ist weltlich. Lass mal, wir sehen jetzt diese Sache nochmal so, ist weltlich, ist vom Teufel, da gehen wir nicht hin, ist gottlos, gehen wir nicht hin. Dann sagt er doch, Kind, oder ich werde nicht gehen. Also ich werde nicht meinen Fuß da über die Schwelle setzen, wo Sündenhaus ist, also wo diese Filme laufen und Kino gezeigt werden. Dann sagt er, gut, ich gehe mit. Aber ich werde dort beten. Und dann, das war für die alte Frau war es so, wo ich nicht beten kann, da gehe ich nicht hin. Und dann geht sie ins Kino und dann, früher war das Gewohnheit, wenn man irgendwo in eine Versammlung kam, hat man sich vom Stuhl hingekniet und sie kniet sich auch vom Stuhl hin im Kinosaal. Dann sagt die Enkelin, Mutter, Oma, das kannst du hier nicht machen. Dann sagt er, dann habe ich auch hier nichts zu suchen. Verstehen wir? Nette kleine Geschichte. Du sagst vielleicht, das ist extrem. Aber wir müssen wahrscheinlich wieder extrem werden, denn sonst erleben wir nur die Gegenwart vom Teufel. Wenn du das nicht kannst, wenn du dort nicht beten kannst, ich würde nirgendwo hingehen, wo ich nicht beten kann. Ich muss nicht unbedingt auf die Knie gehen, aber wo ich mich nicht konzentrieren kann auf Gott, wo Gott nicht zu mir reden kann, wo Gott mir nicht begegnen kann, da habe ich nichts verloren. Lebe in der Gegenwart Gottes. Das müsste heute mehr gepredigt denn je, denn manche Christen treiben sich an Plätzen rum, wo sie nichts zu suchen haben. Wo sie nicht zu suchen haben, egal was es ist, denk selber dir aus, wo dein Platz sein könnte und sein Platz nicht sein könnte. Sitze nicht, wo die Spötter sitzen, wo die Gottlosen sitzen, die Ungläubigen sitzen. Dein Platz ist im Reich Gottes, du sollst ja mit Christus regieren und dort sitzen bei ihm im Himmel und nicht in der Hölle. Das ist nicht dein Platz. Lass uns aufstehen, lebe in der Gegenwart Gottes, herzlich eingeladen, mach dich frei, dass du Jesus verehrst und Jesus nochmals und Jesus und Jesus und Jesus allein. Vater, ich danke dir, dass du uns heute Abend begegnest in deiner unendlichen Liebe, in deiner Gnade und du weißt, wo wir manchmal sind und wo wir manchmal stehen und wo wir manchmal fast verzweifeln. Aber du bist an Plätzen, vielleicht an ganz schlimmen Plätzen, aber nicht an sündigen Plätzen. Und Herr Jesus, wir möchten dort sein, wo du bist und sonst nirgendwo. Herr, wir wollen deine Gegenwart wieder ganz neu in Deutschland, hier in Berlin erleben, in der Gemeinde erleben. Herr, baue du dein Reich und dein Wille geschehe in unserem Leben. Schaff Einheit, Liebe, Güte, schaff das und wir wollen mitarbeiten, uns beteiligen am Reich Gottes, dass wir einfach deine Liebe hier erfahren und hier erleben, wieder ganz neu, Herr Jesus. Danke dafür. Amen.